Wir werden jetzt gleich die Predigt über dieses so vielleicht unerwartete Thema hören und die wird mal Matti Bött gehalten. Er gehört zum Leitungsteam der EFG Lengenfeld. Und Matti, wir kennen uns schon ein paar Jahre und haben auch schon einige Projekte zusammen gedacht und quer gedacht. Und wir schätzen uns und wir schätzen, dass ihr da seid und dass du da bist, Matti. Und freuen uns auf das, was du uns sagen wirst. Und ich lese dazu die Verse, über die der Matti gleich predigen wird. Das sind die letzten Verse sozusagen in dieser Themenreihe 24 Stunden. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, da ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem er das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war wahrscheinlich schneller und Petrus erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Und dann lese ich noch einen Vers, ein Stück weiter hinten. Jesus begegnet den Jüngern und er hauchte sie an und er sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Das sind Worte von einem Gott, von dem wir glauben, dass er stärker ist als der Tod. Und wir freuen uns auf das, was du jetzt darüber sagen wirst. Du kannst vorkommen, Matti, und ich werde noch für dich beten. Gott, dieser Text ist für uns manchmal so unzugänglich. Und irgendwie ist es ziemlich schwer zu verstehen für unseren Verstand und es ist ziemlich schwer, das zu denken, was wir hier gerade gelesen haben. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns aber sagt, dass er die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass du uns Matti gegeben hast, der uns jetzt zu dem Text was sagen wird. Und ich bete, dass du ihm Worte gibst, die wir verstehen. Und dass du uns in uns was machst. Ja, wir wünschen uns, dass diese Worte, die da fallen, dass die uns treffen und irgendwas in uns auslösen. So eine unerwartete Begegnung mit dir. Das wünschen wir uns für unser Leben heute. Gib mal die gute Worte. Amen.
Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen heute am Ostersonntag. Und ich weiß nicht, wie du persönlich über Ostern denkst oder was dein Bezug zu Ostern ist. Vielleicht bist du jemand, der sagt: Wow, ich liebe Feiertage und da ist Ostern definitiv weit vorne. Also 4 Tage am Stück frei. Ich glaube, das haben wir sonst eher selten, so garantiert bei Feiertagen. Aber jeder Feiertag, den wir so im Kalender haben, der hat ja auch in Ursprung. Alle unsere Feiertage kommen ja aus einem gewissen Ursprung, haben irgendeinen Inhalt. Und mir geht es ein bisschen anders wie im Dominik, als du gedacht hast, ja, Ostern, da ist Ostern irgendwie schon immer ganz so attraktiv. Ja, ich meine, das ist schon schwierig, diese ganze Geschichte irgendwie zu lesen und zu verstehen, dieser getürkte Prozess, dann diese blutige, brutale Hinrichtung und am Ende von dieser Geschichte ein leeres Grab. Also jemand, der stirbt, und 3 Tage später wieder quicklebendig ist. Also das ist schon irgendwie eine sehr, sehr schräge Story, muss ich zugeben. Und ich habe mir so gedacht, also Weihnachten ist schön, Weihnachten ist nett, das Baby in der Krippe, Leute kommen, gratulieren, bringen Geschenke, das ist nice, das ist schön, das ist nett, das ist angenehm. Aber das Kreuz, um das es bei euch letzte Woche in Lengenfeld 14 Tagen ging, das Kreuz ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Das geht im Funklächeln ein bisschen schwierig. Nicht nett, müsste man sagen. Und ich glaube auch, kommerziell ist es ganz schwierig, Ostern irgendwie umzusetzen. Von der biblischen Sicht her. Da gibt es ja zum Glück den Osterhase, also dann passt der Umsatz wieder für Aldi und Co. Und als Kind habe ich das natürlich auch geliebt. Ja. Suchen, Geschenke finden, meine Kinder lieben das. Aber ich sag mal, die eine wie die andere Story ist ja irgendwie beides nicht so glaubwürdig. Ein Hase, der Eier und Süßigkeiten versteckt und jemand, der wieder lebendig wird. Also was ist jetzt mit Ostern? Ist diese Geschichte mit diesem Jesus, und ich werde versuchen, diesen Text, den wir gehört haben, gerade vom Dominik, den einfach erstmal so stehen zu lassen und euch drauf gucken zu lassen auf diese Geschichte mit der Frage, ist das wirklich wahr? Weil du hast am Ende nur 2 Chancen bei dieser Ostergeschichte. Entweder ist es eine Legende oder ist es legendär. Entweder ist es eine Legende wie viele andere oder es ist das Legendärste, was in der Menschheitsgeschichte je passiert ist. Und das ist auch so ein bisschen der Titel der Predigt heute, Legende oder legendär. Und zwischen diesen zwei Punkten bewegt sich heute Morgen jeder. Jeder von uns steht irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Es kann sein, du kommst eher auf dieser Legendenseite, dass du sagst, ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so stimmt. Vieles klingt logisch, aber Auferstehung. Dann ist mein Wunsch, dass du heute aus diesem Gottesdienst gehst und vielleicht erlaubst, diesem Gott wirklich dein Denken ein kleines Stück zu hinterfragen, zu verändern. Und wenn du für dich sagst, das, was Jesus dort für mich gemacht hat, ist das Legendärste, was ich jemals in meinem Leben erleben durfte, dann wünsche ich mir, dass du heute aus diesem Gottesdienst gehst mit einem tieferen, klareren und festeren Fundament, auf dem du stehst und von dem, was du glaubst. Jeder von uns ist heute Morgen, so hoffe ich jedenfalls, mit seinem Körper hier. Vielleicht fühlt es sich ein bisschen an, wenn der Körper noch sehr unlebendig ist, aber ich hoffe jedenfalls, jeder hat seinen Körper heute Morgen mit. Und ein sehr interessanter Fakt an unserem Körper ist, nicht ein einziges Element an deinem Körper ist sinnlos oder nutzlos. Ja? Also es gibt keinen, egal wie du über deinen Körper jetzt persönlich denkst, also es gibt da Teile, aber es ist nicht sinnlos. Es ist vielleicht gefühlt nutzlos, aber es ist nicht sinnlos. Und doch gibt es Unterschiede. Kennt ihr das Schnick, Schnack, Schnuck für Tischler? Stein, Schere, Papier, Kreissäge. Fakt ist, ja, das geht ein bisschen auf Kosten von Tischlern. Fakt ist, es gibt doch Unterschiede zwischen unseren Körperteilen. Ja? Also Finger, Hand, Fuß, das sind sehr wichtige Teile für unser Leben, aber du kannst doch ohne die Teile leben. Es ist herausfordernd, wenn dir sowas fehlt, aber es geht. Mit Spezialnahrung kannst du sogar ohne Magen leben. Meine Nachbarin und gute Freundin ist in der Dialyse. Ist unfassbar für mich und unglaublich, was inzwischen geht, wenn du jetzt, sag ich mal, Nierenversagen oder gar keine Nieren mehr hast. Du kannst ohne diese Organe durchaus weiter leben. Das geht. Aber wenn ich jemand das Herz, die Atmungsfähigkeit oder das Gehirn nehme, ab dem Moment ist Game Over. Dann ist vorbei, dann ist das Licht aus. Das sind Teile, die sind absolut essentiell, absolut notwendig, absolut unverzichtbar. Und diese Serie, in der wir jetzt gewesen sind, diese 24-Stunden-Serie, ist genau das Gleiche für den christlichen Glauben. Ist genau das, sind so unverzichtbare Organe für eine Kirche. Nicht bloß für uns als EFG Lenk, für eine Herzfabrik hier, sondern für jede Kirche. Weil das sind die Fundamente des christlichen Glaubens, ohne dem Glaube nicht möglich wäre und dem Glaube einfach tot wäre. Und das Essentielle in diesen Aussagen, in dieser 24-Stunden-Reihe, ist das, was Jesus sagt: Ich werde sterben. Es passiert nicht einfach zufällig. Ich weiß, es ist passiert, es muss passieren. Aber ich werde 3 Tage später wieder auferstehen. Und das ist nicht bloß der Kern von dem, was ich glaube, was viele hier glauben. Es ist auch der Kern von Ostern. Und es ist genau das, was diesen Jesus für mich absolut glaubwürdig und absolut einzigartig macht. Weil ohne Auferstehung, ganz ehrlich, ohne Auferstehung wäre Jesus nichts weiter als eine historische Figur. Wäre nichts weiter. Er wäre vielleicht ein beeindruckender Redner gewesen, eine inspirierende Person, aber er wäre bloß eine historische Figur und er wäre, das muss man ehrlich sagen, in seinen Kernaussagen ein Lügner gewesen. Wenn die Auferstehung keine Tatsache ist, wäre Jesus vielleicht ein netter Mensch gewesen, aber doch ein sehr, sehr großer Aufschneider. Billy Graham, der bekannte amerikanische Evangelist, sagt einmal, wenn ich ein Gegner der Christen wäre, würde ich alles daran setzen, die Tatsache der Auferstehung in Frage zu stellen, weil das ist das Herzstück. Wenn du das rausnimmst, funktioniert nichts mehr. Nur wenn Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist, ergibt alles in sich auch einen Sinn. Ich meine, stellt euch vor, wie schwach, Dominik hat es schon ein bisschen angedeutet, wie schwach wäre diese ganze Reihe, wenn das letzte Thema gewesen wäre. Wenn das das Ende gewesen wäre, wie schwach wäre diese Botschaft? All die Kernwahrheiten dieser Serie. Wenn es so enden würde, er wurde von Pontius Pilatus verurteilt, gekreuzigt, begraben, Ende. Vorhang zu, aus. Alles, was wir in diesen Themen gebracht haben, wäre völlig wertlos. Alles, was wir glauben, würde niemals aufgehen. Es wäre wie wenn du auf Arbeit den besten Arbeitsvertrag vorgelegt bekommst, den du jemals gesehen hast. Best durchformuliert, aber niemand unterschreibt ihn. Das Ding ist wertlos. Es kann noch so schön formuliert sein, noch so nett klingen. Wenn das keiner unterschreibt, ist es wertlos. Die Auferstehung ist die Unterschrift von Jesus, die Unterschrift Gottes. Darunter, dass das, was die Bibel uns sagt, wahr ist. Es wäre alles nicht mehr als eine nette Legende. Denn Kreuz und Auferstehung stellen mir und dir eine entscheidende Frage. Und die Frage ist, war Jesus wirklich der, der vorgab zu sein? War Jesus wirklich der, der vorgab zu sein? Ist er Gottes Sohn, der gekommen ist, um mit uns Menschen das Problem zu lösen, nämlich mit Gott wieder in Beziehung zu kommen? War Jesus wirklich der, der er vorgibt zu sein? Das ist die Osterfrage, das ist die Frage von Ostern. Und die Bibel selber ist da auch sehr klar drin. Die Bibel macht da daraus kein Geheimnis oder kein Bogen drum. Sie sagt, hier gibt es nur schwarz oder weiß. Ich will versuchen, auf diesen Text heute mit einem anderen Text zu schauen, und zwar von dem Paulus. Und Paulus, ich glaube, heute Paulus wäre ein Star aller Frauen, weil der Paulus hat es geliebt, Briefe zu schreiben. Ja? Er hat und ein Großteil des Neuen Testaments, also des zweiten Teils dieser Bibel, sind so Berichte von diesem Paulus. Und er hat allerdings nur sehr gern mit Kirchen geschrieben, wahrscheinlich war deswegen auch sein Leben lang Single geblieben. Aber etwas bisschen Hintergrund zu dem Text, den wir gerade lesen, wo wir einsteigen. Er schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Korinth. Die hat er selber gegründet, dann ist er weitergezogen. Und diese Gemeinde schickt Paulus einen Brief mit ganz vielen Fragen und sagt, Paulus, wir sind noch eine junge Gemeinde, wir haben ganz viele Fragen, gib uns mal deine Statements dazu. Und eine dieser Fragen ist die Frage, macht ein Glaube an Jesus Sinn ohne die Tatsache der Auferstehung? Und Paulus antwortet im 1. Korinther, lass uns da reinschauen, du kannst gerne deine Bibel aufschlagen oder dein Smartphone nehmen. 1. Korinther 15, Vers 3, da schreibt Paulus, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte, Basics, so eine 24-Stunden-Reihe hat er mit denen auch gemacht. In Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift ist er für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach von Gott von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, die meisten aber leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und allen Aposteln und als Letzten auch mir. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Also sein Fazit ist, entweder ist es die fundamentale Wahrheit oder der größte Betrug an der Menschheit. Was ist eine Legende? Im Wörterbuch findest du ungefähr diese Erklärung. Eine Legende ist eine traditionelle Geschichte, die manchmal als populär angesehen wird, historisch aber nicht authentifizierbar ist. Es ist also eine Geschichte, die erzählt wird und eine Geschichte, die manchmal auch geglaubt wird, die historisch wirkt, aber wenn du tiefer reinschaust, merkst du, das löst sich alles in Luft auf. Ja, zum Beispiel Legenden wie Atlantis, ja, die Geschichte von Atlantis oder von Billy the Kid, dem schnellsten Mann im Wilden Westen. Das ist eine historische Person gewesen, aber ganz viel ist an ihn rangedichtet. König Arthur und Excalibur, Loch Ness, Robin Hood und so weiter, das sind alles spannende Geschichten mit einem Fünkchen Historie, aber eben auch ganz, ganz viel menschengemachter Geschichte hintendran. Das sind Legenden. Und wenn wir jetzt über die Auferstehung von Jesus reden, dem Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, der Grundlage all dessen, worauf wir stehen, dann packen viele Leute heute es in die gleiche Schublade wie diese Geschichten. Eine schöne Idee, ein guter Mann, ein inspirierendes Leben, eine spannende Philosophie. Aber bitte, glauben kann das doch kein Mensch. Das kann doch keiner glauben, dass das tatsächlich so passiert ist. Es gibt ja Menschen, die haben diesen Bigfoot gesehen. Und vielleicht ging es den Jüngern ja auch so nach der Auferstehung, in der Trauer, da passieren ja viele komische Dinge, haben irgendwie da so einen Schatten von jemand gesehen und gemeint, es wäre Jesus. Oder vielleicht war es ja auch bloß sinnbildlich gemeint. Ja? Seine Idee lebt in den Jüngern weiter. Und irgendwie hat sich das Ganze dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Und was wir heute sehen, ist halt das Christentum, was daraus entstanden ist. So denken nicht wenig Leute heute. Nicht glaubwürdig, fehlgeleitete Informationen. Eine Sache, die ins Reich der Legenden gehört. Und ich muss dir sagen, das Neue Testament ist eine Sammlung von historisch belastbaren und zuverlässigen Quellen. Und was sie uns präsentieren, hat überhaupt nichts gemein mit dem Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Und ich will dich motivieren, schau da rein, prüf die Fakten, tu das ruhig erstmal auf einer intellektuellen Ebene. Durchleuchte es für dich. Und ein wichtiges Element für mich ist, diese ganzen Berichte über Jesus und speziell über seine Auferstehung sind gespickt mit Details. Und die Natur von Details ist, dass sie nicht vage sind, sondern sehr spezifisch. Ja, meine Kinder, das sind Legendenexperten. Besonders wenn sie was ausgefressen haben, dann heißt es immer so, ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Irgendwie war es halt so, aber ich bin nicht schuld. Und ich sage, hey, come on. Ich will die ganze Geschichte. Gib mir Details. Erzähl mir, wie ist die Sache wirklich gelaufen. Und wenn du die Bibel aufmachst, ist es eben genau nicht so. Dort findest du kein, es war einmal vor langer Zeit an einem unbekannten Ort, dort lebte ein Mann namens Jesus. Die Bibel konfrontiert uns nicht mit vagen Aussagen, mit Vermutungen, sondern mit jeder Menge Fakten und Details. Das Lukas-Evangelium ist so ein Beispiel. Lukas-Evangelium ist übrigens ein Dokument aus der Antike, was am meisten untermauert, am meisten belegt ist. Es gibt kein anderes antikes Dokument, was so gut historisch belegt ist wie das Lukas-Evangelium. Ein Mediziner, der den Auftrag bekommt, obwohl er Jesus nie gesehen hat, schreib einen Bericht, prüf die Fakten und prüf nur das, was du wirklich von Augenzeugen hörst. Und er schreibt auch über Wunder, er schreibt auch über Auferstehung als Mediziner. Riskiert seine Reputation, riskiert seine Kohle für diesen Job. Warum sollte er das tun? Und gerade Lukas ist so jemand, der steigt ein und er macht es nicht vage. Wir sehen es hier am Screen, Lukas 3, Vers 1, nur ein Beispiel. Ja? Im 15. Jahr der Regierung von Tiberius, Pontius Pilatus war Gouverneur in Judäa, Herodes regierte und seine Brüder und so weiter. Alles das, damit seine Leser einen exakten Kontext bekommen für das, was dann kommt, nämlich der nächste Satz. Da bekam Johannes, der Sohn Zacharias, in der Wüste den Auftrag von Gott. Er tut alles dafür, dass die Leser genau wissen, dass sie ein historisches GPS bekommen und genau hineinzoomen können, selber prüfen können. Keine vagen Details. Das ganze Neue Testament ist basiert auf 5000 Skripten, Manuskripten, begleitet von 20.000 anderen begleitenden Dokumenten. Das ist für die Antike eine unglaublich riesige Sammlung an Dokumenten. Und ist mit weitem Abstand das bestbelegte Dokument aus dieser Zeit. Und all diese Manuskripte weichen gerade mal in 1% voneinander ab. Und dieses 1% stellt keine Kerntheologie des christlichen Glaubens in Frage. Es ist alles nur Buchstabendreher und Satzzeichen. Aber es sind nicht bloß die Details. Kreuz und Auferstehung, diese beiden Punkte, sind von Anfang an die Kernbotschaft der Kirche gewesen. Vom Start weg war das die Fundamente, auf denen Kirche gebaut wurde. Dieser erste Korintherbrief, wo wir reingeschaut haben, dieser Brief lässt sich ziemlich genau auf 54, 55 nach Christus datieren, also gerade mal 25 Jahre nach der Auferstehung. Und Paulus sagt hier, Leute, auch 25 Jahre danach, referenziert er zurück, kann ich euch nichts anderes erzählen, als ich, was ich euch erzählt habe. Das sind die Basics. Jesus ist für eure Sünden gestorben und er ist in Übereinstimmung mit der Schrift wieder auferstanden. Das gesamte Neue Testament wurde in 70 Jahren nach der Auferstehung fertiggestellt. Jetzt kannst du sagen, okay, 70 Jahre, oh, das ist schon eine lange Zeit. Aber du musst so fair sein, andere Sachen in der Geschichte zu prüfen, wenn du das ansetzt. Ja? Woher wissen wir zum Beispiel Dinge aus der Geschichte? Wer war der Initiator der Reformation? Luther, genau. Woher weißt du das? Du warst da dabei. Du weißt es aufgrund von Berichten, die Leute geschrieben haben. Leute haben Sachen aufgeschrieben und daraus wird irgendwann das, was wir als Geschichtsbücher kennen. Gehen wir mal ein Stück weiter in der Geschichte zurück, 330 vor Christus, Alexander der Große. Was wissen wir über ihn? Sah aus wie Colin Farrell. Die ganze damals bekannte Welt erobert im Alter von, ja, weiß jemand? 30, genau. Dann geheult, weil nichts mehr zu erobern war, mit 32 gestorben. 70 Städte nach seinem Namen benannt, eine nach seinem Pferd und wir haben weiter ganz, ganz viele Details. Aber alles, was wir heute über Alexander den Großen wissen, wurde in zwei Biografien aufgeschrieben. Zwei Biografien geschrieben 400 Jahre nach seinem Tod. Und jetzt sagen wir, all die kontroversen Diskussionen über Alexander den Großen, dass er keine Elefanten in seiner Armee hatte, sondern Zebras, weil die waren dann natürlich schon getarnt. Und all diese Diskussionen über Alexander den Großen, nichts davon habe ich in Geschichte gehört. Wir nehmen das 1:1 als Wahrheit. Das gesamte Neue Testament wurde in 70 Jahren fertiggestellt. Und es gibt weitere Argumente gegen eine erfundene Story. Johannes schreibt uns hier von zwei Frauen. Wir lesen da heute aus unserer Kultur vielleicht schnell drüber. Aber wenn du eine Lügenstory in der damaligen Zeit in Umlauf bringen wolltest, dann war das genau der falsche Einstieg. Frauen waren vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Frauen waren per se unglaubwürdig. Wer würde so eine Story damit anfangen, mit zwei Zeugen, die zuerst da waren, die per se unglaubwürdig sind? Das machst du nur, wenn es exakt so auch passiert ist. Paulus erwähnt weiter Jakobus. Wer ist Jakobus? Jakobus ist der Halbbruder von Jesus. Wer von euch hat einen Bruder? Hand hoch. So, okay. Eine ganze Menge. Was würde es brauchen, damit du öffentlich proklamierst, mein Bruder ist der Sohn Gottes? Was würde es brauchen, dass du das proklamierst? Und nicht bloß proklamierst, sondern dass du bei dieser Aussage bleibst, auch wenn man dir den Kopf abschlägt. Das ist mit Jakobus übrigens später passiert. Ein Wunder auf dem Level der Auferstehung. Paulus geht weiter und sagt, dann ist Jesus 500 Leuten auf einmal erschienen. Kriminologen sagen, schon bei 3 Leuten ist eigentlich eine komplexe Lügenstory nicht mehr haltbar. Wir sind heute früh vielleicht, keine Ahnung, 300? Ungefähr? 300, 350? Keine Chance, euch eine Lügenstory so einzutrichtern, dass nicht morgen schon der Erste irgendwas vergessen hat, irgendwas verdreht, irgendwas doch im Vertrauen ausplaudert. Keine Chance. Keine Chance. Und Paulus sagt, nach diesen 25 Jahren, ein Teil ist schon gestorben von den 500, aber ganz, ganz viele leben noch. Also wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die. Geht hin und fragt die, die live dabei gewesen, die Jesus erlebt haben. Das ist nicht der Weg, wie du Legenden, wie du Lügen in Umlauf bringst. Die Universität in Oxford hat die Entstehung von Legenden untersucht. Ich habe mich immer gefragt, was Leute so ihr Geld verdienen. Ja? Aber das Ergebnis ist ganz spannend. Das Ergebnis ist wirklich spannend. Sie haben gesagt, es ist eigentlich unmöglich, eine Legende früher als 2 Generationen, nachdem man das Ereignis passiert ist, in Umlauf zu bringen. Ja? Also eine Generation, so ungefähr 30 Jahre. Daniel, ich brauche dich mal ganz kurz. Und zwar, der Daniel ist, glaube ich, in beiden Gemeinden relativ gut bekannt. Wer kennt Daniel ein bisschen besser? Jetzt haben sie Angst, ja.
Ja, ja.
Ich habe gedacht, okay.
Dein Beispiel funktioniert nicht.
Mein Beispiel funktioniert. Ich merke es gerade. Guck mal, der meldet sich auch nicht. In der ersten Reihe. Ach, du hast dich gemeldet. Okay, Dominik, dann muss ich jetzt so weit laufen, weil die Uhr läuft gegen mich. Seine Frau heißt?
Tabea.
Wohnt in?
Abhorn,
ja. Seine 4 Kinder heißen?
3.
4? Wer glaubt noch an 4? Okay, Luca, du bist mein Freund. High five. Ich merke, danke, Daniel. Ihr merkt, keine Chance, euch Lügen über den Daniel, über zentrale Fakten über den Daniel zu verkaufen, weil ihr ihn kennt. Keine Chance, Lügen zu etablieren. In dem Umfeld, was Bescheid weiß. Bei unseren Kindern wäre das auch schwierig. Auch unsere Kinder würden es nicht glauben. Bei den Enkeln, okay, da könnte es langsam losgehen, dass da was möglich wäre. Und genau das ist in der Bibel so. Wir reden also von einer noch lebenden Generation, in das hineingeschrieben wurde. Und auch weitere Argumente sprechen dagegen, dass es eine Lüge, eine Mythosgeschichte ist. Weil die Bibel ist ganz anders aufgebaut wie eine Legende. Eine Legende ist so, Jesus hat das gemacht. Der Nächste schreibt, Jesus hat das gemacht. Der Dritte, Jesus hat das gemacht. Jesus hat das gemacht. So laufen Legenden, ja? So ein Schneeballprinzip. Die Bibel ist nicht so. Alle 4 Berichte über Jesus sind völlig gleich. Über die Auferstehung besonders. Da gibt es keine großen Abweichungen in den Fakten. Und man muss sagen, Markus, der zuerst geschrieben wurde als das Markus-Evangelium, enthält im Gegensatz zu dem letzten Johannes die meisten Erzählungen von Wundern, ja? Also es ist genau das Gegenteil, wie Legenden funktionieren. Ja, Johannes beschränkt sich eher so auf das Theologische. Und am Ende muss man ja sagen, in diesem Text hier klingt es fast so wie, naja, am Ende ist über die Auferstehung schon alles erzählt, was kann ich noch sagen? Ach genau, ich bin mit dem Petrus um die Wette zum Grab gelaufen. Und ich war er. Ja, also wo du sagst, come on, vielleicht hat sich Jesus am Himmel gedacht, oh Mann, Jungs. Aber das machst du nur, wenn es wirklich so ist. Weil es macht das Ganze irgendwie nicht glaubwürdig. Ich kann dich gut verstehen, wenn du dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehst. Und ich muss dir sagen, wenn es dir so geht, du hast meinen allergrößten Respekt, dass du heute Morgen hier sitzt. Meinen allergrößten Respekt. Weil das heißt, dass du nicht einfach pauschal irgendwas negierst, sondern dass du es prüfen willst. Und dafür hast du meinen größten Respekt. Und ich weiß auch, aus so einer Brille denkt man schnell, wir Christen denken nicht, weil dieses Denken kommt daher, dass man denkt, wir denken nicht, weil wir nicht gleich denken. Aber es geht, man kann auf die gleiche Frage unterschiedlich denken. Ein Beispiel aus der Geschichte, ja? Erster russischer Kosmonaut im All. Rückkehr, erstes Interview, erste Frage. Haben Sie Gott gesehen? Antwort, nein. Russische Propaganda, es gibt keinen Gott. Erster amerikanischer, nicht Kosmonaut, Astronaut dann in Amerika. Rückkehr, erstes Interview, 4. Frage. Haben Sie Gott gesehen? Antwort, ich hätte Gott gesehen, hätte ich meinen Raumanzug verlassen. Siehst du, zwei völlig verschiedene Denkweisen auf die gleiche Sache, auf die gleiche Frage. Und schaut, genau das ist, was Paulus möchte. Er möchte die Leute herausfordern, glaubt das nicht einfach blind, weil ich es euch gesagt habe. Schaut dir die Fakten an, prüft es. Und warum wiederholt er es immer wieder, wie in der Schrift vorausgesagt wurde? Das macht er deswegen, weil es neben dem Neuen Testament noch ein Altes Testament gibt. Und in diesem Alten Testament findest du 322 Voraussagen über diesen Jesus Messias. 322. 40 davon, über 40 davon sind absolut spezifisch, wo er geboren wird, wie er aufwächst, was er lernen wird, wie er stirbt, spezifische, wo er begraben wird, wie er begraben wird, inklusive der Menge an Münzen, für die er verraten wird. Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 322 Prophezeiungen an einem Zeitpunkt in einer Person stattfinden. Es ist mathematisch nicht mal zu berechnen. Es hat mal jemand berechnet, dass man hat sich die 17 rausgenommen, die 17 griffigsten, und kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 48 mit 32 Nullen. Zum Vergleich der unten Lottogewinn. Mit anderen Worten, das passiert nicht jeden Tag. Du kannst einwenden, naja, das kann man ja schön anpassen. Ja? Man hatte die alten Schriften, man hat das Leben von Jesus, man hat es dann irgendwann so lange synchronisiert, bis es irgendwie schön deckungsgleich war. Okay, hat funktioniert bis 1947. Da fand ein arabischer Hirtenjunge in Qumran mehrere Dokumente, unter anderem ein Dokument, eine komplette Jesaja-Rolle. Jesaja ist der Teil im Alten Testament, der die meisten Voraussagen über Jesus enthält. Und man erhält eine Rolle, die 200 Jahre vor Jesus verfasst wurde und 2000 Jahre nach Jesus gefunden wird. Und ohne signifikante Abweichung zu den Texten, die uns auf anderen Wegen erreicht haben. Also manipulieren fällt aus. Du hast nur noch Gott oder einen hanebüchischen, mathematisch fast unmöglichen Zufall. Und für mich ist das persönlich, dass ich sagen muss, ich glaube wirklich, dass dieser Gott dafür sorgt, dass seine Botschaft an uns nicht bloß wahr ist, sondern auch glaubwürdig ist. Für mich persönlich, neben all den Fakten, der zentralste Punkt, warum ich glaube, warum ich mit Jesus lebe, ist, dass Jesus neues Leben schenkt. Dass es Jesus neues Leben schenkt. Ist der Fakt, dass er in mir neues Leben geschaffen hat. Jesus hat nicht bloß dieses Leben versprochen. Er schenkt es wirklich und er kann es schenken, weil er heute noch lebt. Was hat die engsten Freunde von Jesus damals dazu gebracht, von diesem ängstlichen, sich versteckenden Haufen zu bekennenden Zeugen seiner Kirche zu werden, diese Kirche überhaupt zu starten? Ein Petrus, der vorher noch Stein und Bein schwört bei einem Sklavenmädchen, dass er Jesus nicht kennt. Einige Wochen später steht er vor Tausenden von Leuten und predigt über diesen Jesus. Was hat ihn dazu gebracht? Was hat die anderen dazu gebracht, dass am Ende alle außer Johannes als Märtyrer sterben für diese Botschaft? Ich glaube, es war die persönliche Begegnung mit Jesus. Es war der Fakt zu sehen, Jesus ist nicht mehr im Grab, aber es war die persönliche Begegnung mit Jesus. Jesus ist nicht bloß historisch glaubwürdig für uns, er hat auch für jeden von uns eine völlig neue Lebensqualität bereit. Jesus will dir neues Leben schenken. Und die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, dass er sich heute noch bester Gesundheit erfreut und Menschen begegnet, ist der Punkt, der alles verändert in der Geschichte. Seit 2000 Jahren ist die Story immer gleich. Jesus möchte dir begegnen. Es gab unzählige Versuche, genau diesen Punkt der Auferstehung immer wieder anzuschießen, in Frage zu stellen. Ja? 1910, Frank Morrison, nur ein paar Beispiele, könnt ihr gerne in Büchern nachlesen, Anwalt und Reporter, seine Freunde wurden überall Christen und er fand das bescheuert und hat gesagt, dem muss ich doch mal ein Buch schreiben, damit die verstehen, dass dieser Glaube völlig Irrsinn ist. Und er fängt an, ein Buch zu schreiben. Auf dem halben Weg durch dieses Buch begegnet ihm Jesus. Und er schreibt ein anderes Buch zu Ende. Wer wälzte den Stein? 1950, Josh McDowell, Jura und Politik studiert. Sein Ansatz war, Christsein ist total historisch und nicht haltbar. Totaler Blödsinn. Nicht glaubwürdig. Er fängt an, ein Buch zu schreiben. Wieder auf dem halben Weg durch das Buch begegnet ihm Jesus. Und er schreibt das Buch anders zu Ende. Die Tatsache der Auferstehung. 2009. Viele von euch kennen das, Lee Strobel, bekannter amerikanischer Journalist, seine Frau findet Jesus und er kann damit nicht umgehen. Also nimmt er seine ganzen harten atheistischen Fakten und sagt, ich nehme jetzt diesen ganzen Berg an Fragen und er sagt, ich gehe damit zu den schlauesten Christen, die ich kenne, Experten jeweils in ihrem Fach und ich stelle ihnen diese Fragen und ich werde Argumente finden, dass dieser Glaube nicht haltbar ist. In diesen Recherchen zu seinem Buch begegnet ihm Jesus und er schreibt ein anderes Buch zu Ende, der Fall Jesus. Lesenswert, absolut lesenswert. Also mein Tipp an dich, wenn du kritisch über Auferstehung und Jesus denkst, fang an, ein Buch dagegen zu schreiben. Ich persönlich glaube aufgrund der Fakten und der Tatsache, dass Jesus mir persönlich begegnet ist und mir ein neues Leben geschenkt hat. Ein Leben, in dem ich Freiheit haben darf von meiner Vergangenheit. Dass Jesus mir wirklich meine Vergangenheit nimmt. Auch die ganzen Dreck, diese ganzen Sachen, die immer noch in meinem Leben passieren. Dass ich ein Kreuz habe, wo ich hingehen kann, wo ich verlässlich Vergebung für diese Dinge bekomme. Und ich glaube, jeder von uns braucht das. Ihr habt das in den letzten Serien gehört, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Jeder von uns braucht das. Jeder braucht das Kreuz, wo dieses Problem, unsere Schuld verlässlich geklärt ist. Weil wir können das nicht selber aus uns heraus. Und dieses Leben schenkt mir eine neue, echte Perspektive. Eine tiefe Zufriedenheit für mein Hier und Jetzt. Perspektive auf die Dinge, für die Gottes Herz schlägt. Und das ist zu erleben. Wie du merkst, dafür schlägt Gottes Herz. Hey, das ist ganz anders als die Jagd nach den Dingen, die du in deinem Leben meinst zu brauchen. Die Jagd nach den Dingen, die ich meine, ich brauche, nach meinen Wünschen und Sehnsüchten. Weil das laugt mich nicht aus, das brennt mich nicht aus, sondern das zu tun, was Gottes Perspektive ist, lässt sich tief erfüllt sein. Wie Gott mir zeigt, genau dafür habe ich dich gemacht. Genau das ist mein Ziel mit deinem Leben gewesen. Und ich kann jetzt und hier schon frei leben. Ich muss in meinem Leben nicht mehr irgendwas erreichen. Für manche Leute in meinem Umfeld ist es manchmal schwierig, wenn ich so über meinen Job rede. Klar, ich arbeite gern, aber ich muss in meinem Job überhaupt nichts mehr erreichen. Es ist gut so, wie es ist. Ich habe im Leben nicht mehr den Druck, Dinge erleben und hineinpacken zu müssen. Ich kann frei sein. Es ist eine entspannte, eine sehr, sehr tiefe Freiheit, die man in Jesus erlebt. Ich muss die großen Fragen meines Lebens nicht alleine lösen, sondern ich kann die Antworten in Jesus finden. Und ich darf erleben, dass Jesus real ist. Wie er täglich redet, wie er täglich handelt. In gewöhnlichen Dingen wie in außergewöhnlichen. Wie Beziehungen heil werden. Wie Süchte weggehen. Wie Heilung innen und außen passiert. Ich könnte euch Beispiele erzählen aus unserer Gemeinde. Ein Mann, dem ein schwerer Betonstein auf den Kopf fällt. Medizinische Diagnose, völlig aussichtslos, Splitter überall im Kopf. Und wenig später, nachdem Gemeinde, Familie und Freunde gebetet haben, sieht man das erste Video aus dem Krankenhaus, wo er schon wieder anfängt, Klavier zu spielen. Wenn du ihn heute siehst, frag nach der Geschichte. Timon, den manche von euch kennen, als Kind Lampenöl getrunken, die Ärzte sind älter im Krankenhaus. Tut uns leid, wir können für ihr Kind nichts mehr tun, medizinisch. Gemeinde, Kirche, Freunde, Familie beten. Und er ist heute, glaube ich, die aktivste Person, die ich überhaupt kenne. Jesus ist am Wirken, auch heute noch. Jesus ist am Wirken. Aber das größte und das tollste Wunder, was Jesus an dir tun kann, ist nicht ein Wunder irgendwie außen an dir oder irgendwie an deiner Gesundheit und deiner Depression oder sowas, sondern ist das Wunder, dass Jesus in dir neues Leben schenken will, dort neues Leben schenken kann. Und Jesus schenkt mir eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Dieses Leben ist endlich, wo immer wir so ein Kreuz sehen. Ja, meine Kinder sind so gepolt, wenn wir durch die Straßen fahren und da steht so ein Kreuz, dann muss ich immer erzählen, wer ist hier gestorben und warum und wieso und weshalb. Ich habe das Lexikon nicht dabei, wo hier alles drin steht. Aber so ein Kreuz ist für uns das unmissverständliche Zeichen, dass unser Leben endlich ist. Wir tun zwar gerne so, wir leben so, wie wenn es anders wäre, aber eigentlich wissen wir tief drin, das ist ein Problem für uns. Und wir kommen um den Fakt nicht herum, dass unser Leben endlich ist. Es gibt nur ein einziges Kreuz in der Geschichte, wo es anders ist. Ein Kreuz, das die Perspektive verdreht, und das ist das Kreuz auf Golgatha. Weil das war kein Ende, sondern der Beginn von etwas völlig Neuem. Der Beginn von etwas völlig Neuem, von deiner und meiner Hoffnung für eine Ewigkeit. Paulus sagt es ja, wenn das nur auf unser Leben hier beschränkt wäre, dann wäre es eine tolle Philosophie, aber dann lasst es lieber bleiben. Wenn euer Leben nicht eine Perspektive hat in die Ewigkeit, dann ist das nichts. Und indem Jesus wirklich auferstanden ist, zeigt er dir und mir, das kann auch deine und meine Zukunft sein, wenn du mir vertraust. Ich kann dir ein neues Leben schenken. Schau, Wortspiel funktioniert zwar nur im Englischen. Wenn du aus Christenheit, aus Christian, wenn du daraus Christus rausnimmst, wenn du daraus Christus rausnimmst, dann bleibt dir noch Ian. Und Ian, tut mir leid, mag ein netter Kerl sein, aber Ian kann dir nicht helfen. Ian kann dir nicht helfen. Er kann dir kein neues Leben geben. Die ganze Geschichte um Jesus ist nur dann glaubwürdig und wirklich absolut einmalig legendär, wenn sie auch als Ganzes wahr ist. Schau, die Geschichte von Ostern ist eigentlich die Geschichte von diesem weltbekannten Maler. Und dieser Maler kommt nach vielen Jahren in seine Heimatstadt zurück und er läuft so durch die Gassen und kommt an einem alten Geschäft vorbei, ein großes Schaufenster, und in diesem Schaufenster sieht er ein verdrecktes, runtergeranztes Gemälde. Und beim näheren Hingucken sieht er, Mann, das ist mein erstes großes Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk, da ist der Rahmen gebrochen, da ist die Leinwand schon eingerissen, zum Teil ist es übermalt. Aber er weiß, es ist meins. Und es sticht ihm ins Herz, das so zu sehen, in dem Zustand. Aber er kann es nicht einfach nehmen, obwohl er es gemacht hat. Also was muss er tun? Er geht ins Geschäft, er bezahlt den Kaufpreis, trägt es stolz nach Hause und fängt an, das zu restaurieren. Macht den Rahmen neu, glättet das Bild, bringt neue Farbe drauf und macht es zu dem, wozu er es eigentlich gedacht hat. Das ist exakt das, was Jesus für dich gemacht hat. Er möchte dir lebensverändernde Kraft in dein Leben schenken. Er möchte dein Leben zu dem machen, was er ursprünglich damit gedacht hat. Und deswegen kauft er dich zurück. Deswegen das Kreuz, deswegen die Auferstehung, um dir das zu bestätigen. Es ist wahr. Ich weiß nicht, ob morgen jemand einen Basketball dabei hat. Schon sehr spannend, was Leute so mit in die Kirche bringen. dieses Evangelium von Jesus ist am Ende wie so ein Basketball. Wenn ich den jemand zuschmeiß, dann ist irgendwie unser natürlicher Reflex, wir müssen reagieren. Ja, wir sind da ein bisschen wie komisch gepolt. Und von Gott hat in uns hinein auch von Natur aus etwas hineingelegt, was auf dieses Angebot, auf dieses Evangelium reagieren will. Etwas in dir will reagieren. Und meine Frage ist, was ist deine Reaktion heute Morgen? Wenn du diesem Gott und dieser Kirche und Glauben kritisch gegenüberstehst, vielleicht, weil du sagst, alle Christen, die ich kenne, die sehen eher aus wie ihn als wie Jesus. Das kann sein. Und vielleicht bist du auch verletzt worden von Kirche, bist frustriert über das, was du da erlebt hast. Dann habe ich eine Bitte an dich heute Morgen. Lass dich herausfordern, deine Antworten nicht in Menschen zu suchen, sondern in den Tatsachen über und in der Begegnung mit Jesus. Such diese Tatsachen und such in den Tatsachen die Begegnung mit Jesus. Jesus wird dir begegnen, wenn du dich auf die Suche machst. Nutz heute diesen Tag, nutz es für Gespräche. Wir haben da noch Zeit hinten draußen bei dem wunderbar genialen Wetter. Nutz die Zeit, deine Fragen zu stellen. Wir werden am Ende hier noch ein Gebet anblenden. Du kannst auch in der Zeit der Stille dann gerne dieses Gebet sprechen und sagen, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich will es nicht immer länger nur hören, sondern ich will das in meinem Leben. Ich möchte es gerne, dass es auch Teil von mir ist, dieses neue Leben. Nutz die Zeit heute. Und vielleicht bist du jemand, du sitzt gerade hier und egal, ob du jetzt 5 Monate, 5 Jahre oder vielleicht 50 Jahre schon Christ bist, mit Jesus unterwegs bist und du fragst dich vielleicht heute Morgen genauso, wie präsent ist denn diese Auferstehungskraft noch wirklich das Zentrum meines Lebens? Ist es wirklich noch das Zentrale, was mich immer wieder jeden Tag neu motiviert, was mir Kraft gibt? Was so motivierend, erfrischend ist, wie so ein Morgen, wie wir den heute erleben durften, mit Sonne, die uns ins Herz strahlt. Und vielleicht fragst du dich, okay, kann sein, dass Kirche manchmal dieses Bild nach außen abgibt, weil ich selber auch mehr aussehe wie ihn als wie Jesus. Und das kann passieren. Das kann passieren, dass es so ist. Aber auch dir spielt Jesus diesen Ball zu. Und deswegen bleib bitte heute Morgen nicht in diesem Defizit hängen, in diesem Gedanken, oh, ich habe es wieder nicht geschafft die ganze Woche. Nutz diesen Morgen, damit diese Osterwahrheit, diese Osterbotschaft, diese Auferstehungskraft auch neu dein Leben durchfluten darf und durchfluten kann. Wir haben ja verschiedene Stationen aufgebaut für das Abendmahl. Das heißt, das ist ja dieses Symbol, was Jesus uns gelassen hat, wo er sagt, hey, es ist vertrauenswürdig, es ist glaubwürdig und ich stehe zu meinen Aussagen. Ich möchte euch begegnen, ich möchte eure Schuld wegnehmen, euch im Gegenzug neues Leben schenken. Und wenn du das möchtest, dann kannst du gerne hier an einigen Stationen, werden Leute stehen, die können dir was zusprechen, du darfst dort für dich beten lassen, du kannst dort ein stilles Gebet sprechen. Aber nutz diesen Morgen vielleicht auch so, dahin zu gehen, dann an der Lobpreiszeit im Anschluss gleich und Dinge festzumachen und dir das neu zusprechen zu lassen. Jesus will dich. Egal, wie du vielleicht gerade über dich denkst, wie defizitär dein Leben gerade ist, Jesus hat sich für dich entschieden. Du bist so ein Bild, was er gerne neu machen will, neu rahmen will, neu gestalten will, damit du zu dem wirst, was er sich ursprünglich für dich gedacht hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, wow, ich bin so dankbar für diesen Gott. Ich bin so dankbar für das Leben, was er in mich hineingelegt hat. Dann darfst du dann gerne mit der Band gemeinsam aufstehen, wenn du das willst. Wir werden ein Lied singen, das ist ein Glaubensbekenntnis. Das fasst das Thema nochmal ganz, 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 ganz zentral zusammen. Dann lass uns das gemeinsam diesem Jesus singen, als Dank für das, was er für uns gemacht hat. Dass Jesus legendär ist und dass Jesus wirklich die Antwort auf die Fragen unseres Lebens ist. Und dass er es sein kann, weil er nicht tot geblieben ist, sondern weil er lebt und weil er dir und mir ein neues Leben schenken wird.